Anhand der Schritte sieht man schon, warum dauert so ein Verfahren seine Zeit. Und man kann diese Schritte auch nicht auslassen. Die stehen in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung oder auch in der Geschäftsordnung des Bundestages drin. Es ist dann tatsächlich gelungen, auf höherer Ebene den Knoten zu durchschlagen. Und dann ging es eigentlich auch relativ schnell. Dann hatten wir sozusagen die Ressortabstimmung im Frühjahr letzten Jahres, die Kabinettbefassung im Sommer letzten Jahres und im Herbst waren wir dann im Parlament. Und dann hatten wir am 4. November die Sachverständigenanhörung im Innenausschuss und schon die ersten BE-Gespräche. Und am 6. November letzten Jahres ist die Regierung dann geplatzt. Das war unerwartet und war dann schwierig. Also das hat das dann Ganze verzögert, nochmal zusätzlich.
Willkommen bei Cybersecurity ist Chefsache, dem Podcast, der die digitale Welt auf den Prüfstand stellt. Cyberattacken nehmen rasant zu und Daten sind das wertvollste Gut der modernen Welt. Doch wie schützen wir, was uns am wichtigsten ist? Mit den neuesten Erkenntnissen, effektiven Strategien und praxisnahen Tipps zeigen wir, wie der digitale Raum sicherer gestaltet werden kann. Denn eines ist klar, Sicherheit ist nicht verhandelbar. Sie ist Chefsache.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cybersecurity Chefsache, der Podcast. Heute mit Daniel. Moin Daniel.
Hallo Nico.
Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein paar Sätze über dich.
Ja, ich darf das Grundsatzreferat Cyber- und Informationssicherheit im Bundesministerium des Innern leiten. Und damit gehen verschiedene Zuständigkeiten einher. Eine der bekanntesten zurzeit ist die koordinierende Rolle bei der Umsetzung der NIS-2-Richtlinie. Aber wir haben auch noch verschiedene andere Themen auf der Platte.
Ja, da möchte ich dir jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme erstmal herzlichen Glückwunsch sagen, denn heute hat der Bundestag ja das NIS-2-Umsetzungsgesetz in der zweiten und dritten Lesung verabschiedet, was ja schon mal ein großer Erfolg ist. Bevor wir aber darauf anknüpfen, wie entsteht das eigentlich? Weil ich habe immer viel gehört, okay, NIS-2, wann kommt NIS-2, wie geht das? Aber viele verstehen ja auch gar nicht, was das alles so bedeutet, so eine Gesetzesgebung ins Leben zu rufen. Wie seid ihr denn überhaupt mit dem Thema gestartet? Wann habt ihr begonnen? Und was war denn da vielleicht schon deine Herausforderung oder eure Herausforderung im Team?
Ja, okay, also das fängt sogar vor meiner Zeit an. Ich müsste überlegen, das ist ja eine europäische Richtlinie. Das heißt, der Gedanke kam von der europäischen Ebene und das ist ja die NIS-2-Richtlinie. Das heißt, es gab auch schon mal eine NIS-1-Richtlinie oder NIS-Richtlinie, Netzwerk- und Informationssicherheit im Jahr 2015. Und die NIS-2-Richtlinie, die ist, glaube ich, etwa im Jahr 2022 auf EU-Ebene verhandelt worden. Wie läuft das ab? Einmal ganz kurz. Da geht dann ein Vertreter der Hauptstadt hin, meistens begleitet durch jemand aus der ständigen Vertretung Deutschlands in Brüssel und sitzt dann sozusagen in einem großen Kreis mit allen anderen Mitgliedstaaten. Die Kommission stellt dann einzelne Artikel vor und dann werden die verhandelt. Und dann sagt man, finde ich gut, finde ich nicht gut. Zwischendurch gibt es natürlich auch schriftliche Runden. Und da kann man auch nicht ganz frei sprechen, sondern da werden im Vorfeld dann immer Weisungen abgestimmt. Also man geht dann mit einer Weisung hin, die man vorher im Kreis der Bundesregierung abgestimmt hat. So, und dann am Ende des Prozesses hat man eine Ratsposition und die Kommission und die Ratsposition und die Position des Parlaments werden dann meistens in einem sogenannten Trilog weiterverhandelt. Und irgendwann am Ende dieses großen Prozesses hat man erstmal die EU-Rechtsetzung abgeschlossen. So, und das war, ich glaube, im Januar 2023 der Fall. So, und dann ist es eine Richtlinie, das heißt, die muss nochmal umgesetzt werden in jedem Mitgliedstaat. Und damit hat im Prinzip dann auch schon der Prozess bei uns in Deutschland begonnen. In dem Fall mussten wir uns jetzt kein Gesetz überlegen, sondern wir hatten im Prinzip das EU-Recht und mussten überlegen, wie setzen wir das um mit den einzelnen Artikeln. Da ist es so, auch über alle Gesetzgebungsvorhaben hinweg, liest man auch immer im Koalitionsvertrag, sogenanntes 1:1 umsetzen, kein Gold-Plating. Das heißt, wir packen nicht noch oben was drauf. Wenn also, sagen wir mal, keine Ahnung, im Gebäudeenergiegesetz irgendwie steht, Energiestandard ist 50, sagen wir nicht, nein, wir machen 40, weil wir die besseren Menschen sind, sondern wir versuchen es 1:1 umzusetzen, damit es bürokratiearm ist. So, dann wird also ein Referentenentwurf erstellt im Innenministerium. Der wird dann erstmal im Haus abgestimmt. Also erst kommt die Hausabstimmung. Wenn die Hausabstimmung durch ist, macht man eine Ministervorlage, ob der Minister das so weit gutiert, wie wir es umgesetzt haben. Und dann beginnt die Ressortabstimmung. Das heißt, man stimmt das im Kreis der Bundesregierung mit allen Ministerien ab. Am Ende dieser Ressortabstimmung steht dann ein Kabinettbeschluss, mit dem dieser Gesetzentwurf dann verabschiedet wird. Dann ist es sozusagen ein Gesetzentwurf der Bundesregierung. In diesem Ressortabstimmungsprozess gibt es noch eine sogenannte Länder- und Verbändebeteiligung. Das heißt, einmal beteiligt man nochmal die Länder und hört sich an, ob die Länder noch irgendwelche Vorschläge haben. Und man beteiligt die betroffenen Fachkreise und Verbände, meistens in den Rahmen einer Verbändeanhörung. Und die Sachen fließen dann auch noch mit ein. So, dann hat man den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Der geht dann an den Bundesrat. Dann beschäftigen sich Bundesratsausschüsse damit, tragen alle ihre Meinungen zusammen. Da muss man dann als Bundesregierungsvertreter auch hin und muss Rede und Antwort stehen. Am Ende wird es vom Bundesratsplenum, gibt es eine Stellungnahme, was möchte der Bundesrat, was wir da noch vielleicht ändern. Auf diese Bundesratsstellungnahme im Plenum gibt es dann eine Gegenäußerung der Bundesregierung. Die wird wieder im Kreis aller Ministerien abgestimmt und wird nochmal vom Kabinett verabschiedet. Das war dieses Jahr etwa im Oktober. So, dann geht es in die erste Lesung im Bundestag. Erste Lesung im Bundestag heißt, es wird erstmal nur einem Ausschuss zugewiesen. Dem Digitalausschuss, dem Innenausschuss, wie auch immer. In dem Fall war es federführend im Innenausschuss. Dann in der ersten Befassung im Innenausschuss wird in der Regel eine Sachverständigenanhörung beschlossen. Das muss nicht so sein, aber es ist die Regel. Und dann gibt es diese Sachverständigenanhörung. Nach der Sachverständigenanhörung beredet man mit den sogenannten Berichterstattern der Regierungsfraktion, ob aus dem Parlament heraus noch Wünsche bestehen, die einbringen wollen, weil die Hoheit liegt zu dem Zeitpunkt beim Bundestag. Und die Berichterstatter machen dann aus, was sie da noch drin haben wollen. Und die Bundesregierung ist insofern nur ein Dienstleister, der dann gegebenenfalls Formulierungen beisteuert, weil die Parlamentarier haben jetzt nicht das Backoffice, was wir in der Bundesregierung haben. Und dann ganz am Ende gibt es eine Formulierungshilfe, die wird in einen Änderungsantrag des federführenden Ausschusses gegossen. Die mitberatenden Ausschüsse geben ihre Stellungnahmen ab und dann wird das Gesetz in einer meistens veränderten Form verabschiedet. So war es auch diesmal. Und dann geht es in die sogenannte zweite, dritte Lesung. Die war tatsächlich beinahe zwei heute. Und danach geht es aber auch noch weiter. Danach geht dieser Gesetzentwurf zum Bundesrat für eine zweite Befassung. Das wird jetzt mit Fristverkürzungsbitte wahrscheinlich am 21. November sein. Da werden auch wieder die Ausschüsse vorher gefragt. Und danach geht es noch zum Bundespräsidenten, der unterzeichnet es. Und dann geht es zum Bundesgesetzblatt, Schriftleitung. Das heißt, zwischendurch gibt es auch immer noch redaktionelle Prüfungen, ob auch alle Kommata stimmen und so weiter. Und dann ist es irgendwann im Bundesgesetzblatt und dann steht meistens ja drin, tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Das heißt, man weiß selber nicht ganz genau, was es ist. Man kann auch reinschreiben, tritt an dem und dem Tag in Kraft, wenn das gewollt ist, aber in unserem Fall so schnell wie möglich. Und das ist jetzt, sage ich mal, einfach nur schrittweise der Ablauf. Da ist jetzt noch gar nicht dabei, dass die Abstimmung zum Beispiel im Kreis der Bundesregierung oder mit den Ländern natürlich auch zu Streit führen kann, der dann auch mal länger dauert. Aber damit einfach anhand der Schritte sieht man schon, warum dauert so ein Verfahren seine Zeit. Und man kann diese Schritte auch nicht auslassen. Die stehen in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung oder auch in der Geschäftsordnung des Bundestages drin. Das ist bei allen Gesetzen so. Und das dauert dann meistens mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr.
Du hast es ja super spannend erzählt. Also gerade vor allen Dingen für mich waren viele Punkte da gar nicht so klar, weil man hat ja auch nicht, also welcher normale Bürger hat so viel mit Gesetzesgebung zu tun. War das aber dann auch die große Hürde, warum NIS2 so spät gekommen ist? Also weil die EU, hast ja schon richtig gesagt, hat es ja vorher beschlossen, dann gab es eine Übergangsfrist und die Übergangsfrist, die haben wir ja als Deutschen sozusagen auch gerissen, genauso auch wie andere EU-Länder. Hat diese Komplexität dazu geführt, dass es jetzt auch erst sozusagen dieses Jahr beziehungsweise dann auch jetzt Anfang des Jahres erst in die Umsetzung gekommen ist und wir deswegen noch nicht sozusagen mit der Frist der EU das umsetzen konnten?
Ja, also die Frist der EU waren, ich glaube, anderthalb Jahre. Also wie gesagt, Anfang 2023 verabschiedet. Die Frist war im Oktober, 17. Oktober 2024. Man sieht an der fehlenden Umsetzung in anderen Mitgliedstaaten, dass es durchaus eine anspruchsvolle Frist war. Wir waren allerdings, das war vor meiner Zeit, relativ gut unterwegs. Und dann in der Ressortabstimmung fragt man sozusagen ab, ob ein Ressort was dagegen hat, dass man schon die Länder und Verbände beteiligt. Und manchmal sagen die Ressorts, ja, da stehen Sachen drin, die wollen wir eigentlich nicht, dass die den Ländern und den Verbänden zur Kenntnis geben wird. Wir wollen eigentlich erstmal, dass wir unter uns einen, sag mal, konsolidierten Entwurf haben und erst der soll dann nach außen an die Verbände und Länder gehen. Und das war bei NIS II der Fall im Jahr 2023/24 und dadurch war das Gesetz blockiert. Es war tatsächlich fast 9 Monate, hing es zwischen den Ministerien zu der Frage, ob wir die Länder und Verbände beteiligen dürfen. Und da waren wir im Prinzip erpressbar und man war nicht bereit, Zugeständnisse zu machen. Und dann irgendwann habe ich im April 2024 übernommen und wir hatten auch eine neue Abteilungsleitung und vielleicht hat sich dadurch auch der persönliche Schmerzlevel verändert. Jedenfalls gab es nochmal neue Anläufe und es ist dann tatsächlich gelungen, auf höherer Ebene den Knoten zu durchschlagen. Und dann ging es eigentlich auch relativ schnell. Dann hatten wir sozusagen die Ressortabstimmung im Frühjahr letzten Jahres, die Kabinettbefassung im Sommer letzten Jahres und im Herbst waren wir dann im Parlament. Und dann hatten wir am 4. November die Sachverständigenanhörung im Innenausschuss und schon die ersten BE-Gespräche. Und am 6. November letzten Jahres ist die Regierung dann geplatzt, die Ampel. Das war unerwartet und war dann schwierig. Also das hat das dann Ganze verzögert, nochmal zusätzlich. Ich glaube, es war der Bundeskanzler, der tatsächlich auch gesagt hat, in dem Moment, dass man noch gucken will, ob man die besonders wichtigen Gesetze trotzdem noch zum Ende bringt. Und wir hatten dann immer die Hoffnung, unser Gesetz würde es auf diese Liste schaffen, der besonders wichtigen Gesetze, weil wir halt schon zum damaligen Zeitpunkt ja in der Vertragsverletzungsphase waren. Wir hatten die Frist 17. Oktober gerissen. Immer am Ende muss ich sagen, wir hatten mehrere BE-Gespräche, also Berichterstattergespräche. Es fehlte dann der politische Wille, die politische Kraft in diesem Regierungsauflösungszustand da noch viele Gesetze zu machen. Ne? Die sind dann einfach alle der sogenannten Diskontinuität unterfallen und deswegen musste man dann in der neuen Regierung neu anfangen. Aber also sozusagen bis Januar diesen Jahres haben wir sozusagen BE-Gespräche noch unter der Ampelregierung geführt. Und dann im Februar waren ja erstmal Wahlen, die musste man ja erstmal abwarten. Und nach den Wahlen wird da dann erstmal geguckt, wie konstituiert sich die neue Regierung, welche Parteien kommen da in Frage. Und die bestimmen ja dann erstmal so eine Art Regierungsprogramm in Koalitionsverhandlungen. Und da bringt man dann diese Themen ein, die man gerne in der nächsten Legislaturperiode verabschiedet sehen möchte. Aber das wird ja sozusagen zwischen den Parteien verhandelt. Und die Regierung ist dann ja erst am 7. Mai tatsächlich offiziell ins Amt gekommen, ne, mit Vereidigung und tralala. So, das heißt, wir konnten auch erst im Mai diesen Jahres dem neuen Minister sagen, wir haben da noch eine Restante aus der letzten Legislaturperiode, wir sind nämlich in der Nichtumsetzung, NIS II, und bitte gib uns den Auftrag, dass wir jetzt zügig wieder anfangen können. Das heißt, zwischen Januar und Mai haben wir auch Zeit verloren, weil wir halt erstmal die Wahlen und die Neukonstituierung der Bundesregierung abwarten müssen. Das ist dann halt auch so ein Element, was das Ganze so ein bisschen verzögert. Aber es lässt sich halt dann nicht umgehen.
Du hast gerade einen spannenden Satz gesagt, den möchte ich gerne nochmal, da möchte ich nochmal gerne reingrätschen. Vor allen Dingen dieses Thema, wie hoch so die Prioritäten in Anführungsstrichen sind für dieses Gesetz, beziehungsweise auch gerade durch diese Herausforderung, dass wir eine neue Regierung bilden mussten, dass es dann so runtergefallen ist. Hast du auch gesehen, gerade in der Zusammenarbeit, dass es auch immer wieder dieses Thema war, wer ist denn dafür verantwortlich? Weil ich finde so das Spannende auch in Deutschland oder auch generell in der EU, wenn wir über Cyber sprechen, wir haben ja einen riesen Apparat von Instituten, von Bereichen, von Themen, die irgendwie ja mit diesem Thema zu tun haben, die auch unterschiedliche Aufgaben haben oder unterschiedliche Rollen haben. War das auch ein Teil der Komplexität, warum das auch nicht immer vielleicht so einfach umzusetzen war?
Naja, ich sag mal, jeder hatte im Prinzip seine Rolle und wusste es auch in diesem Gesetzgebungsverfahren. Da war halt tatsächlich die Bundesregierung gefordert zu liefern, beziehungsweise die Bundesregierung hatte eigentlich ihren Teil ja beigetragen. Sie hatte ja im Sommer letzten Jahres den Gesetzentwurf ins parlamentarische Verfahren gebracht. Also an sich waren die Politiker jetzt gefragt. Aber es ist natürlich klar, dass in so einer Situation, wenn sozusagen die Regierung platzt und Minister aus der Regierung gezogen werden, wenn Neuwahlen im Raume stehen, und da war ja damals dann auch die Frage, wann sind diese Wahlen, dann sind natürlich die Abgeordneten auch alle im vorgezogenen Wahlkampf. Ne? Also auch die müssen ja um ihre Listenplätze kämpfen, um ihre Wahlkreise. Und dann sind die natürlich auch mit anderen Dingen beschäftigt So, und in dem Moment ist es halt dann nicht gelungen, da hinreichend Aufmerksamkeit für das Thema zu kriegen. Das lag also jetzt nicht an der Wirtschaft und es lag auch nicht an der Komplexität der Cybersicherheitsarchitektur und die Länder hatten damit auch nichts zu tun, sondern das war tatsächlich ein binnenparlamentarisches Thema, dass es nicht gelungen ist, das noch sozusagen umzusetzen. Dazu muss man sagen, dass es in der letzten Legislaturperiode ja auch noch verschiedene Wünsche gab, was man in diese NIS-2-Umsetzung reinpackt, ohne dass es die eigentliche Richtlinie erfordert. Also wir waren eigentlich bezogen auf die Pflichten der NIS-2-Richtlinie, also man muss sich registrieren, dass man selbst betroffen ist, man muss erhebliche Sicherheitsvorfälle melden und man muss Cybersicherheitsmindestanforderungen erfüllen. Das war eigentlich unstreitig. Aber es gab halt politisch Wünsche, noch zusätzliche Inhalte aufzunehmen im Parlamentsverfahren. Und darüber ist dann halt vor allen Dingen Streit entbrannt. Und da konnte man sich dann halt nicht in der verbleibenden Zeit von November bis Januar einigen. Und das hat dann dazu geführt, dass das insgesamt nicht gekommen ist. Wir haben bis zuletzt gesagt, okay, dann, wenn ihr euch auf die Zusatzinhalte nicht einigen könnt, dann doch zumindest auf die NIS-Umsetzung. Aber das ist halt nicht gelungen. Und das sieht man ja auch heute, wenn wir in die NIS-2-Umsetzung gucken. Auch da ist das Gesetz im Parlamentsverfahren angereichert worden, um Inhalte, die man im Parlament noch für wichtig hielt und die man jetzt noch auf die NIS-2-Umsetzung raufgepackt hat. Also das Gesetz heißt ja mit vollen Namen NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz. Das heißt, es hat neben der reinen Umsetzung auch diese Cybersicherheitsstärkungskomponente. Und dann gibt es ja auch das sogenannte Strucksche Gesetz, also von dem ehemaligen Verteidigungsminister Struck, der mal gesagt hat, kein Gesetz geht so aus dem Bundestag raus, wie es reinkommt. Und das ist ja das gute Recht des Parlaments, dass sie da noch zusätzliche Inhalte reinbringen.
Es gab ja auch bis zuletzt dieses Thema mit den kritischen Komponenten. Ja, das war ja auch in der Presse immer wieder zu lesen, dass gerade auch da die große Diskussion im Brand ist. Glaubst du, dass das auch dazu geführt hat, gerade weil du gesagt hast, es soll ja auch eine Stärkung sein, dass da dieses Thema kritische Komponenten noch stärker sein sollte?
Also im letzten Jahr war es so, dass das war einer der zusätzlichen Inhalte, der im Parlamentsverfahren dann noch aufgekommen ist und der wahrscheinlich mit dazu beigetragen hat, dass man gesagt hat, das ist jetzt irgendwie too much und da konnte jetzt keiner so richtig mit umgehen. Warum wird das jetzt hier in letzter Minute reingeschoben? Gut, ist dann so. Jetzt in dieser Legislaturperiode war es so, dass wir von Anfang an eigentlich als Bundesregierung gesagt haben, wir wollen uns konzentrieren auf die reine NIS-Umsetzung, weil wir das Vertragsverletzungsverfahren im Nacken hatten. Also wir haben ja im Oktober letzten Jahres die Umsetzungsfrist gerissen. Im November hatten wir dann die erste Stufe, das sogenannte Mahnschreiben. Darauf haben wir dann im Januar geantwortet. Binnen 2 Monaten war die Frist. Und dann im Mai diesen Jahres ist dann die zweite Stufe gezündet worden, die sogenannte begründete Stellungnahme. Da hatten wir dann bis Juli Zeit zu antworten. Und selbst im Juli, zu dem Zeitpunkt, konnten wir ja nicht sagen, dass wir die Umsetzung in Deutschland auf Bundesebene hinbekommen haben. Und der nächste Schritt im Vertragsverletzungsverfahren ist dann die Klageerhebung. Also es gibt dann keinen weiteren Schritt mehr. Und es ist auch nicht so, dass die Kommission da jetzt irgendwie besonders Rücksicht nehmen wird auf Deutschland. Es besteht nach wie vor, trotz der Verabschiedung im Bundestag, es ist noch nicht in Kraft. Die Kommission konnte uns immer noch verklagen. Da haben wir immer gesagt, bitte lasst uns so schnell wie möglich durchs Gesetzgebungsverfahren kommen und das Gesetz möglichst nicht mit zusätzlichen Inhalten belasten. Deswegen war der Ausgangspunkt immer der Gesetzentwurf, der in der Legislatur davor durch die Bundesregierung gegangen ist. Und so ist er eigentlich auch dieses Mal durchs Kabinett gegangen. Und dann ist es aber das Recht des Parlaments zu sagen, wir finden diese kritische Komponentenregelung, die NIS 2 nicht vorsieht, die soll jetzt rein. Und dann ist es im Ergebnis dieses Mal so gekommen. Und es hat den, sag ich jetzt mal, den Nachteil, dass wir es nicht innerhalb der Bundesregierung ausführlich besprechen konnten und dass wir es auch nicht mit den Verbänden groß besprechen können. Es war Gegenstand der Sachverständigenanhörung und ist dort sozusagen rauf und runter besprochen worden, aber es hat nicht den Raum bekommen, den es vielleicht verdient hätte. Und das müssen wir jetzt im Nachhinein aufarbeiten als Bundesregierung und gucken, dass wir diese Beteiligung durchführen. Aber wie gesagt, es ist das Recht des Parlaments zu sagen, wir meinen, diese Regelung ist so wichtig, dass sie jetzt noch ins Gesetz kommt. Und diese Entscheidung muss man dann auch respektieren.
Auch ein spannendes Thema war ja letztes Jahr, dass man versucht hat, die Bundesverwaltung oder auch die Länder so ein bisschen da rauszuhalten, was diese Sicherheitsanforderungen sind. Jetzt ist es ja so, dass man Teile mit reingenommen hat. War das auch ein Thema, was heiß diskutiert worden ist, ob man da entsprechend die Verwaltung mit reinnehmen sollte oder nicht? Wo wir ja immer wieder sehen, dass ja auch gerade da viel passiert, weil eben halt wenig Ressourcen, Kapital und so weiter und so fort. Gibt ja, wie jedes andere Unternehmen, betrifft es ja genauso auch die Verwaltungen. Aber da hat man es immer, da hat man die Einschläge, ich sag mal, immer häufiger gesehen.
Gut, sagen wir, also fangen wir erstmal an. Diese Umsetzungsverpflichtung betrifft Bund und Länder eigenständig. Das heißt, der Bund kann nicht die Cybersicherheit der Landesverwaltungen regeln. Das müssen die Länder eigenständig tun. Und das haben sie auch ganz überwiegend schon getan. Also sozusagen die Länder haben fast alle die Umsetzung bereits vollzogen. Dann wird immer über die kommunale Ebene geredet. Die Richtlinie sagt, dass es den Mitgliedstaaten, mal jetzt neutral betrachtet, von der europäischen Ebene erlaubt ist, auch die lokale Ebene, also die kommunale Ebene bei uns mitzuregeln. Das wäre möglich gewesen, aber nach der Grundgesetzordnung ist das nichts, was der Bund macht, sondern für die Kommunen sind die Länder zuständig. Das heißt, die Länder müssen entscheiden, ob sie die kommunale Ebene regeln. Der Bund kann es nicht regeln, sieht die Verfassung einfach nicht vor, selbst wenn wir es wollten. Und dazu gab es im November 2023 einen IT-Planungsratsbeschluss der Länder, in dem die Länder sich insgesamt entschieden haben, die Kommunen nicht zu regeln. Das kann man kritisieren, dass das so ist, aber man muss es auch respektieren. Man kann auch die Frage stellen, ob es die effizienteste Art ist, die Cybersicherheit in den Kommunen zu stärken, wenn man die NIS-2-Gesetzgebung ausrollt, oder ob da nicht vielleicht sogar niedrigschwelligere Angebote effektiver werden. Aber gut, ist alles Diskussionssache. So, dann kommen wir zur Bundesebene. Die Richtlinie sagt, dass die Umsetzung bei der Zentralregierung erfolgen muss. Und was die zur Zentralregierung gehört, darf jeder Mitgliedstaat selber bestimmen. Es gibt Mitgliedstaaten, ich glaube, Schweden ist ein Fall, die haben das so definiert, dass sie überhaupt keine Zentralregierung haben. Ist auch ein innovativer Ansatz. Bei uns war die Herangehensweise, dass wir gesagt haben, das sind die Bundesministerien und das Bundeskanzleramt. Und man kann fachlich sehr gut vertreten, dass darüber hinaus auch die sonstige Bundesverwaltung erfasst werden sollte, weil es zum Beispiel mit dem Umsetzungsplan Bund auch schon Vorschriften untergesetzlicher Natur gibt, die sich auf die ganze Bundesverwaltung beziehen. In dieser Legislaturperiode und auch in der vorangegangenen war das aber der Fall, muss man sagen, der Koalitionsvertrag sagt, wir sollen das Gesetz 1:1 und bürokratiearm umsetzen. Und das bedeutet, wenn wir nur die Bundesministerien regeln, ist das bürokratiearm, so bürokratiearm wie es geht und immer noch europarechtskonform und erlaubt. Und alles, was wir darüber hinaus machen, setzt man sich dem Vorwurf aus, dass man es vielleicht fachlich gut begründet, aber über die Vorgaben, die der Koalitionsvertrag sich halt selbst gegeben hat, hinausgeht. Das ist sehr heiß diskutiert worden, rauf und runter. Das konnte man auch alles nachlesen. Hinzu kommt natürlich, dass es auch was kostet, wenn man das in der ganzen Bundesverwaltung ausrollt. Und da gibt es dann halt verschiedene Ansichten und die müssen dann halt diskutiert werden. Die werden sachlich, aber auch mit der nötigen Härte verhandelt. Und innerhalb der Bundesregierung war das Ergebnis am Ende, wir machen es 1:1 und bürokratiearm. Der Bundestag hat gesagt, er ist der Meinung, das ist das falsche Signal, was wir aussenden. Und er ist auch der Haushaltsgesetzgeber. Das heißt, er kann das anders beurteilen als die Bundesregierung vielleicht. Er hat sich jetzt am Ende entschieden, die Bundesverwaltung mitzuregeln. Und zu der Frage der Finanzierung gibt es einen Beschluss des Haushaltsausschusses und einen sogenannten Maßgabebeschluss, der dann verabschiedet wird, der dann die Finanzierung regelt. Aber ja, es ist sozusagen sehr kontrovers diskutiert worden.
Und jetzt mit Blick auf heute, wo es sozusagen verabschiedet worden ist, wie geht es jetzt weiter? Also wann können wir denn tatsächlich mit der eigentlichen Umsetzung rechnen, beziehungsweise wann tritt das Gesetz so Kraft, dass auch die Unternehmen davon betroffen sind?
Ja, also wie ich vorhin an den Schritten sagte, wie gesagt, wenn alles gut läuft, haben wir es am 21. November im Bundesrat und danach kommt dann halt noch die Unterschrift vom Bundespräsidenten und dann ist man mit der Schriftleitung des Bundesgesetzblattes in Kontakt und fertigt eine Urschrift und guckt, wann kommt jetzt das nächste Bundesgesetzblatt. Und das entscheidet am Ende das Bundesgesetzblatt, wann sie wieder genug Material haben, dass sie das sozusagen veröffentlichen. Und also das, auf den Tag genau kann man das dann nicht sagen. Meine Vermutung ist, da wir uns da sehr beeilen, dass wir es noch im Dezember schaffen und dass es im Dezember auch in Kraft tritt. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran und dann würde das Gesetz im Dezember in Kraft treten und dann auch für die praktisch ab Tag 1 gelten. Ich weiß, dass natürlich gesagt wurde, wie kann das sein, diese ganzen Verpflichtungen, dass wir die dann sozusagen vom Tag danach haben. Aber ich muss auch sagen, jeder wusste, dass das irgendwann umgesetzt sein muss. Jeder konnte sich darauf vorbereiten. Das Gesetz sieht jetzt noch genauso aus, wie es im Sommer letzten Jahres aussah und wie es in diesem Sommer aussah. Und es sind 1:1 die Verpflichtungen aus der Richtlinie. Also wir haben jetzt auch nicht irgendwie was Neues erfunden. Und es ist auch, wenn man sich die Landschaft anguckt, gibt es genügend Beratungsunternehmen, die ihnen schon verkaufen, wie muss die NIS-Umsetzung in meinem speziellen Fall aussehen. Genau, aber dann haben wir natürlich auch verschiedene Hausaufgaben bei der Umsetzung, weil wir auch die Fachaufsicht über das BSI haben. Und das BSI ist ein großer Unterstützer mit hervorragender Fachkompetenz. Die haben verschiedene Formate jetzt schon, die sie anbieten. NIS2Know heißt das eine und das andere heißt zum Beispiel NIS2Go. Das heißt, sie haben so Informationskampagnen gestartet. Sie machen Webinare, in denen wirklich Tausende Teilnehmende sind und wo man auch Fragen stellen kann. Und alle Antworten und klugen Fragen, die uns erreichen, fließen dann in einen FAQ ein, der auch über die Webseite des BSI erreichbar ist und immer wieder aktualisiert wird. Und indem man versucht, alle drängenden Fragen zu beantworten. Also auch wir sind weiter natürlich da bemüht, unseren Teil beizutragen, dass die Umsetzung, die jetzt ja in die Fläche geht, wir regeln jetzt viel mehr Unternehmen als vorher, dass das möglichst mit Unterstützung passiert.
Und wie ist denn das Thema NIS2 im Kontext zu weiteren europäischen Regulierungen zu sehen? So zum Beispiel das Thema Cyber Resilience Act, was ja 2027 auf uns zukommt, das Thema AI Act und so weiter. Viele Unternehmen sehen ja jetzt gerade, es passiert sehr, sehr viel und alles so auf Kurzen. Hat das auch entsprechend Auswirkungen jetzt auf deine Arbeit, dass du dich jetzt auch jetzt schon auf die nächsten Themen konzentrierst, die ja entsprechend in den Startlöchern stehen?
Gut, man muss gucken, wer ist jetzt für den jeweiligen Gesetzesakt zuständig. Der Cyber Resilience Act liegt bei uns in der Abteilung, aber er liegt nicht bei mir. Die KI-Verordnung liegt ebenfalls innerhalb der Bundesregierung in einem anderen Ressort und nicht bei uns. Wir sind mit betroffen und da wir ja immer eine breite Beteiligung innerhalb der Bundesregierung haben, berührt uns das auch und haben wir uns auch damit schon beschäftigt. Mein Thema, wenn wir jetzt schon wieder so in die Zukunft gucken, aus dem Koalitionsvertrag ist vor allen Dingen als nächstes die aktive Cyberabwehr. Auch die war ja jetzt schon pressewirksam, weil der Minister sich geäußert hat. Also darum werden wir uns kümmern. Wenn man sich die beiden Gesetze anguckt, Cyber Resilience Act und NIS2, dann würde ich sagen, das sind beides Gesetze, die die gesamtstaatliche Resilienz im Bereich Cybersicherheit stärken. Und zwar NIS2 eher einrichtungsbezogen und der CAA produktbezogen. Insofern ergänzen sie sich eigentlich in ziemlich guter Weise und sind zwei Bausteine, aber es gibt weitere Bausteine. Es gibt den vom Minister angekündigten Cyberdome. Wie gesagt, neben der reinen Resilienz und Prävention gibt es dann sozusagen eine Erweiterung des reaktiven Instrumentariums mit der Cyberabwehr. Und wir arbeiten auch das ist Teil des Koalitionsvertrages, auch an einer neuen Cybersicherheitsstrategie. Denn die alte ist von 2021 und muss nach etwa 5 Jahren jetzt erneuert werden. Und das steht auch auf unserem Aufgabenplan.
Das heißt, du siehst da auch wieder die Herausforderung, dass da auch entsprechend jetzt wieder viele Themen geklärt werden müssen, angeschaut werden müssen. Also das ist jetzt auch wieder was nicht morgen und heute passiert, sondern auch wieder was langfristig. Ist es denn auch so, dass wenn wir über Cyber sprechen, was ja sehr schnelllebig ist, man auch schauen muss, wie man sowas, ich sag mal, einfacher strukturieren kann, beziehungsweise schneller hinbekommt?
Also wie gesagt, es gibt eine inhärente Komplexität, die lässt sich nur begrenzt reduzieren. Wie gesagt, bei der Cyberabwehr gibt es ja einen Kabinettbeschluss vom August diesen Jahres, dass wir das bis Jahresende einen Gesetzentwurf sozusagen intern vorbereiten. Das wird sozusagen uns im nächsten Halbjahr 2026 sicherlich beschäftigen. Für die Cybersicherheitsstrategie haben wir uns das auch vorgenommen, dass wir bis zum Sommer 2026 im Prinzip was vorlegen, weil wir wollen, dass die Strategie auch noch in dieser Legislaturperiode tatsächlich Wirkung erzielt. Also das ist, ja, ich meine, das Geschäft ist schnelllebig, aber es ist noch vergleichsweise schnell, würde ich sagen. dass man das Ganze noch weiter beschleunigt. Es gibt schon Möglichkeiten, man sieht es ja, wir haben im Mai im Prinzip den Minister gebeten, dieses Verfahren zu betreiben und wir sind jetzt im November damit durch. Es wird dann ja oft dann auch gesagt, Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Also man muss bestimmte Dinge dann halt auch erwägen und dem nötigen Diskussionskreis sozusagen Raum geben, dass das erörtert werden kann. Insofern möchte ich die Hoffnung dämpfen, dass wir jetzt irgendwie Gesetzgebung in noch kürzeren Zeiten abschließen.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Erstmal vielen Dank für deine so ausführliche Information und vor allen Dingen auch gerade mit Blick von heute, dass das Gesetz entsprechend jetzt verabschiedet worden ist, sieht man ja auch, dass die Arbeit sich lohnt. Ich bin vor allen Dingen dann auch gespannt, was noch in naher Zukunft auf uns zukommt. Vor allen Dingen auch, was du angesprochen hast, sehr spannende Themen, die ja auch wichtig sind, die wir uns anschauen müssen. Und gerade du hast auch gesagt, einige Dinge sind ja auch sehr veraltet und wir reden eben halt vom Cyberraum und der ist eben halt sehr schnelllebig und da ist alles, was vor 10 Jahren mal aktiv war und modern war, heute nicht mehr modern. Also glaube ich, müssen wir das tun und ich freue mich auch, dass wir dann die Möglichkeiten haben, da auch entsprechend was zu tun. Und ich bin auch bei dir, man kann nicht immer alles beschleunigen, weil am Ende ist es auch wichtig, dass wir was Vernünftiges haben und am Ende nämlich nicht was haben, was nur schnell irgendwo eingesetzt werden ist. Das ist ja beim Unternehmen genauso. Ne? Man kann es immer schnell umsetzen und dann hoffen, dass es funktioniert oder man lässt sich immer Zeit. Also mal schauen, wie lange das denn noch dauert, beziehungsweise wann wir was hören. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde sagen, das war's von dieser Folge Cybersecurity Chefsache. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Bis dann, Nico. Hat mich Spaß gemacht. Tschüss.